Ja, guten Morgen.
Morgen.
Das Thema heute lautet ja, Schwierigkeiten sind Möglichkeiten. Ich finde es eigentlich ein freches Thema. Das klingt fast so, als ob man noch dankbar sein müsste für die Schwierigkeiten, die da im Leben sind, weil da stecken ja Möglichkeiten drin. Manchmal verzichten wir, glaube ich, lieber auf die Schwierigkeiten, um auch keine Möglichkeiten zu haben, aber das Leben fragt uns ja nicht.
Nein.
In der Regel. Ob wir Schwierigkeiten haben wollen oder nicht, die kommen ungefragt. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Und als Gast heute Morgen, dein Name fiel schon mehrfach jetzt, Martina Brugger. Wer ist Martina Brugger?
Martina Brugger ist aus Ospelsheim, ist 52 Jahre alt und ist seit ungefähr dem 8.9. Lebensjahr in einer guten Freundschaft mit Jesus. Verkuppelt von einer Eidlinger Schwester, Schwester Liesel, in der Jungschar. Aber irgendwie war Gott schon immer irgendwie auf der Suche nach mir. Also schon als ganz kleines Kind, obwohl ich nicht in einer frommen Familie groß geworden bin, haben mich Leute mit Jesus in Beziehung gebracht. Ich habe drei erwachsene Kinder und arbeite als Seelsorgerin und um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, noch in einem Büro als Sachbearbeiterin.
Sehr schön. Wir hatten letzte Woche einen Gast hier. Die Rebecca hat Deutsch mit französischem Akzent gesprochen. Wir einigen uns hier auf Schwäbisch mit hochdeutschem
bitte.
Akzent.
Ja.
Seid ihr damit einverstanden? Ja. Okay.
Hochdeutsch geht bei mir nicht.
Ja. Schwierigkeiten. Wir wollen heute Morgen, wie immer auch in diesen Couchgesprächen, keine Belehrungen von oben herabgeben, sondern wir wollen ehrlich sein, wir wollen auch von uns selber sprechen. Und deshalb die Frage an dich, Martina, Schwierigkeiten, kennst du sowas aus deinem eigenen Leben?
Ja, es gab eine Zeit, da waren die Schwierigkeiten also wahnsinnig groß. Begonnen hat es alles so relativ kurz nach dem Beginn unserer Ehe. Ich bin aufgewachsen in einem Familienbetrieb, in einem Familienunternehmen. Und dieses Familienunternehmen ist ins Wanken geraten. Und wir mussten einen Konkurs anmelden. Das heißt, dass wir alle auf einen Schlag Richtung Arbeitslosigkeit gedriftet sind. Meine Eltern, meine Schwester, mein Mann und ich war damals daheim mit den Kindern. Und das Schwierige daran war aber gar nicht so sehr zu sehen, also diese Angst vor der Zukunft, sondern das Schwierigste daran war zu sehen, wie meine Eltern gekämpft haben und verloren haben. Das hat mich echt geschafft. Und im Zuge von dem, so in den nächsten Jahren, ging meine Ehe kaputt. Und ich war alleinerziehend mit drei damals noch recht kleinen Kindern. Mein Kleinster war noch nicht in der Schule. Da waren Schwierigkeiten wirklich der Tagesordnungspunkt Nummer eins. Also da war jeden Tag irgendwas, was mich geschafft hat. Ich bin dann irgendwann in eine Depression gefallen, was ich nicht wirklich verstanden habe, dass das eine Depression ist, weil man selber das gar nicht erst wahrnimmt. Und habe mich wohl im Zuge von der Depression auch relativ blöd angestellt in unserem Hauskreis und kam dann in die rebellische Ecke und habe auch noch diesen Boden verloren. Also da war richtig so das Wackeln angesagt. Ja.
Als ich dich kennenlernte, das war in Korntal, schon ein paar Jahre her.
Ja.
Da habe ich die Seelsorge-Grundausbildung gemacht von ICL. Da sind wir uns das erste Mal begegnet. Und da war ich auch in Schwierigkeiten. Und das Interessante war, ich hatte total schnell, eigentlich sofort Vertrauen zu dir. Wenn wir so im Gespräch waren, hatte ich den Eindruck, das trifft, das, was du gesagt hast, das trifft. Das hat eingeschlagen bei mir. Und ich mutmaße jetzt einfach mal, vielleicht hat es ja auch damit zu tun, du kennst Schwierigkeiten und ich glaube, Vertrauen bildet sich irgendwo auch dort, wo man merkt, Da ist jemand, der kennt auch schwierige Situationen. Da sind oft Brücken da. Also mir geht es so, ich fasse schneller Vertrauen zu jemand, wo ich das Gefühl habe, der steht auf dem Boden, der kennt auch die Realität, in der ich lebe und ist nicht so 3 Meter über dem Boden oder bei dem ist alles perfekt. Mhm. Und insofern hat mir das unglaublich gut getan, dich da kennenzulernen und wir hatten viele gute Begegnungen und auch wertvolle Gespräche seither. Genau, also für mich einfach auch ein Hinweis darauf, dass Gott dich, dass Gott Menschen gebraucht, die in Schwierigkeiten sind. Und vielleicht braucht Gott ja gerade solche Menschen, die auch Schwierigkeiten haben, mit Schwierigkeiten umgehen lernen und die irgendwie normal sind und geerdet und so das Leben kennen. Was sind denn eigentlich Schwierigkeiten? Wie würdest du das beschreiben und wie erkennt man Schwierigkeiten so in seinem Leben?
Also Schwierigkeiten sind für mich alles, was unser Leben zäh macht, was unser Leben so ein bisschen dunkel macht oder was uns abhält von diesem vollen Leben. Und das kann sehr prägnant von außen kommen. Das kann sein, dass da ein Todesfall ist oder ein Unfall, der Verlust vom Arbeitsplatz, eine Krankheit, die einen einholt auf einmal, die auf einmal dasteht. Das sind so diese großen Schwierigkeiten, die wir dann immer, die spüren wir, die sehen wir. Aber es gibt auch solche alltägliche Schwierigkeiten. Einfach diese Schwierigkeiten, die das Leben zäh machen. Also so in der Beziehung zueinander. Dass es da irgendwie Sand im Getriebe ist, dass es da nicht so richtig funktioniert. Schwierigkeiten, die mit unserem Charakter vielleicht zu tun haben. Wenn man vielleicht Menschen sind, die eher negativ geprägt sind oder so Dauerbrudler oder wie auch immer, so als Schwabe kennt man das ja so ein bisschen so. Und die da damit zu tun haben oder auch jede Art von Suchtverhalten hat was mit Schwierigkeiten zu tun. Wenn unser Leben das Ziel da festgehalten wird in der Sucht, ja, erkennen tun wir viele unsere Schwierigkeiten in erster Linie selber. Also manches sehen nur wir. Nur du weißt, was du nachts um 12 noch vorm PC tust. Nur du selber weißt, wie du denkst über den, der da gerade was gesagt hat, wenn du nicht gerade die Augen drehst und man es von außen sieht, aber du kennst deine Gedanken. Nur du weißt, was du so im Dunkeln tust, wenn es keiner sieht, wenn niemand von der Gemeinde dabei ist und wenn niemand anders dabei ist. Aber dann gibt es Schwierigkeiten, die erkennt vor allem Gott. Und die spricht er dann auch in unser Leben. Ich habe mal von jemand gehört, der war auf dem Weg zu seiner Freundin. Der Gutste war verheiratet, hatte Kinder und war auf dem Weg zu seiner Freundin. Und er war nicht Christ, aber er hat gehört, eine Stimme gehört unterwegs, die gesagt hat, wenn du jetzt weiterfährst, kracht's. Und das hat er weggedrückt. Und 10 Minuten später war sein nagelneuer BMW nur noch schrottpreiswert. Und das hat er mir erzählt, total erstaunt. Was war das? Also so dieses Gefühl, jetzt darf ich nicht weiterfahren. Und er ist weitergefahren, aber im, sage ich jetzt mal, Freundinnenstil. Und es hat gekracht in seiner Ehe. Und auch das war nur noch Schrott wert. Also manchmal spricht Gott rein, darf er das? Ist die Frage. Manchmal sagt er uns vorher, hey, komm da raus, mach das nicht. Und dann gibt es Dinge, wo wir so unsere blinden Flecken haben, die sehen nur andere. Jetzt sind wir gut da drin, anderen gute Ratschläge zu geben oder sowas. Davon spreche ich nicht. Ich wünsche mir auch, dass ihr heute das Thema Schwierigkeiten für euch hört und nicht für euren Ehemann oder für euren Vorgesetzten oder sowas, sondern dass es für euch persönlich nimmt erstmal. Aber manche Dinge sehen nur andere. Gibt es Leute, die in dein Leben reden dürfen? Gibt es Menschen, zu denen du so ein Vertrauen hast, dass du sagst, okay, du darfst in mein Leben reden? Ich habe eine Freundin, der habe ich das gesagt, ihre Tochter sitzt heute Morgen zufällig neben mir. Da habe ich gesagt, du darfst in mein Leben reden. Und so gibt es noch 2, 3 Leute, die dürfen mir sagen, hey Martina, stopp, das ist jetzt echt Käse, was du da machst. Egal wann, egal um welche Uhrzeit, die dürfen das.
Wie ging es dir damals, als so deine Schwierigkeiten sehr massiv aufgetreten sind in deinem Leben? Was hat dir da geholfen und was war weniger hilfreich?
Was mir geholfen hat, waren Menschen, die mich einfach angenommen haben. Die mich angenommen haben, wie ich bin. Mit all meinen Ecken und Kanten. Es gab ein paar wenige, die selbst in meiner vielleicht krummeligsten Zeit, in meiner tiefsten Depression einfach mich so genommen haben, wie ich bin. Ich habe damals 4 Kindergottesdienst gemacht. Und mein Leiter damals, der hat mir unheimlich den Rücken freigehalten. Der hat immer gesagt, du machst es gut, wenn du was brauchst, sag's. Der hat mich einfach machen lassen und hat mir das Gefühl gegeben, ich bin ganz arg wichtig. Meine Kinder damals, die jetzt alles junge Erwachsene sind, waren echt eine Stütze. Wenn die über den Hof kamen, bei uns geht man im Kinderdienst über den Hof, und gerufen haben, hallo Martina, dann hat mich das über die nächste Woche getragen. Was mir nicht geholfen hat, waren sämtliche gute Ratschläge. Die saßen so im Knick wie noch was. Man muss halt einfach, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wenn es so einfach wäre, hätte ich das schon lang gemacht. Das war so daneben. Das hat so gar nicht geholfen. Und erst, wo ich ein bisschen stärker war, habe ich dann mal den Mut gehabt zu sagen, jetzt sei einfach still, du hast keine Ahnung, von was du gerade redest. Und dann wird es besser.
Du hast vorhin diesen BMW-Fahrer erwähnt, sehr eindrückliches Beispiel, der auf seinem Weg einfach weiterfährt.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, oder auch bei mir im Leben ist oft so ein Muster, dass wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann ist ein Verhalten, das ich von mir kenne, einfach weiter. Durch, irgendwie, das muss schon irgendwie klappen, es wird schon wieder besser werden. Vielleicht strenge ich mich mehr an, mach mehr vom Gleichen, versuche mich da irgendwie durchzuwursteln. Wir haben, also wahrscheinlich jeder hat so seine Muster, wie er reagiert auf Schwierigkeiten. Was sind das so für Muster? Welche Muster kennst du aus deinem Leben oder vielleicht auch aus deiner Beratungspraxis? Wie reagieren Menschen, wenn Schwierigkeiten auftauchen?
Als allererstes mal würde ich sagen, mir reagieren alle kindisch. Das ist jetzt ein bisschen provoziert, aber Tatsache ist, wir reagieren mit dem Muster, das wir als Kleinkind gelernt haben. Jeder von uns ist auf der Suche nach einem Platz im Leben und nach einem Platz in seiner Familie, in der Gesellschaft. Jeder von uns möchte da drin Bedeutung haben, so sind wir angelegt. Und als kleines Kind versuchen wir, unseren Platz zu finden, indem wir ausprobieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und je nachdem, welche Rolle wir haben oder welchen Platz in der Geschwisterfolge wir haben oder ob wir überhaupt Geschwister haben, wird es anders ausfallen. Und so hat jeder seinen Stil. Und den entwickeln wir zwischen, diese Wahrheit unseres Lebens entwickeln wir zwischen 0 und 6. Da nehmen wir nur wahr und beziehen alles auf uns und können es noch gar nicht reflektieren. Und so reagieren wir dann, das, was wir da eingeübt haben, reagieren wir dann später. Das wird immer nur mehr bestätigt und reagieren wir aus dem Bauch raus später in Schwierigkeiten. Also ich hatte so in unserer Familie die Rolle der Verantwortlichen. Ich war die Große und ich hatte viele Kleine um mich herum, weil bei uns im Unternehmen viele Leute ihre Kinder mitgebracht haben und dann hieß es immer, guck mal da danach. Und ich hatte so eine Begabung, ich konnte schon immer reden. Zwar nicht Hochdeutsch, aber ich konnte schon immer gut. Und dann hieß es immer, Martina, guck mal, pass mal auf. Und das ist so meine Rolle, diese Verantwortliche, die gut reden kann. Wenn ich in Schwierigkeiten komme, mein erstes ist, ich will das ausdiskutieren. Das ist meine Begabung. Und da ist auch nichts Schlechtes dran. Aber meine Oma hat früher manchmal gesagt, oh Martina, du schwätsch im Teufel nochmal einen Urlaub weg. Das ist auch meine Waffe. Also ich kann das. So als Teenie konnte ich das gut einsetzen. Auch gegen Erwachsene, durchaus. Also da, wo wir unsere Begabung, wo wir unsere Rolle haben, haben wir auch unsere Waffe. Und so reagieren wir mit unserem Denkmuster von 0 bis 6 und mit unserer Waffe und unseren Verhaltensmustern, die wir da ausgebildet haben. Es gibt diese brave Rolle in der Familie. Ich weiß nicht, vielleicht ist der eine oder andere unter euch, der immer die Brave war. Die werden sich nie mit dem Mundwerk so wehren wie ich. Oder der sich zurückzieht. Kämpf mal gegen jemanden, der sich zurückzieht, immer weiter und dir ausweicht. Geht gar nicht. So hat jeder seinen Mechanismus. Überleg dir das kurz mal. Wie reagierst du denn aus dem Bauch raus? So wie du wahrscheinlich deine Rolle als Kind war. Der Sonnenschein lächelt weg. Der Rebell gibt dir eine gegen das Schienbein. Jeder reagiert auf diesen Mechanismus.
Okay, und das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann würden die Möglichkeiten, die in den Schwierigkeiten stecken, damit zusammenhängen, dass ich das irgendwie verstehe, wie ich ticke, dass ich das in den Blick bekomme, was mir sonst eher so ein bisschen verborgen ist. Das heißt, in den Schwierigkeiten kommt das raus, was so in mir steckt, und die Schwierigkeiten helfen mir dann nicht weiter, wenn ich das einfach übergehe und so reagiere wie immer und einfach weitermache oder meine Muster auslebe. In den Schwierigkeiten wird dann eine Chance drin stecken, wenn ich anfange, das zu reflektieren und zu überlegen, wer bin ich, wie reagiere ich jetzt eigentlich und gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, darauf zu reagieren.
Ja. Also mir wurde bewusst, dass das der Schlüssel ist, zu reflektieren. Als meine Ehe war ja, wie gesagt, am Ende und ich habe eigentlich immer meinem Mann die Schuld gegeben, dass mir streitet, ist ja logisch, oder? Also ich war es definitiv nicht. Ne? Aber dann war der weg und die Schreierei war immer noch da, wenn es passiert hat. Und ich habe gemerkt, stopp mal, da stimmt doch was mit, also du hast doch auch deinen Part da dran. Und das ist das, was Schwierigkeiten oft machen. Also vor allem die so ins Leben kommen, so abrupt mit einem Schlag da sind, die nicht so schleichend sich einschleichen, dass sie einmal eine Bremse geben. Wenn du eine schwere Krankheit hast, kannst du nochmal so weitermachen. Und heute wird dir in der Klinik sofort angeboten, mal den psychischen Hintergrund zu gucken. Vielleicht hast du zu lange geschluckt. Wenn ein Todesfall kommt oder wenn sonst irgendwas ist, du kannst einfach nicht mehr so weitermachen. Du musst irgendwann mal eine Bremse machen und mal rausgehen aus dem Alltag und mal reflektieren. Und das ist die Chance, dass wir auch als Christen uns dann mal fragen, und was sagt jetzt Gott da dazu? Gibt es da eine andere Lösung als die ich als Kind gelernt habe?
Genau. Nehmen wir mal Bezug auf das, was du gerade gesagt hast. Dein Mann war weg und die Schreierei war immer noch da.
Ja.
Wie ging es dir dann? Was hat es mit dir gemacht? Dich selber dann auch so ehrlich wahrnehmen zu müssen, hey, ich bin auch ein Teil des Problems und das ist jetzt nicht einfach weg, dadurch, dass mein Mann weg ist. Wie hast du dann reagiert?
Also zuerst mal echt beschämt auch. dass ich das so gar nicht so leicht in den Griff kriege. Man nimmt sich ja dann vor, ich höre da damit auf, aber das funktioniert nicht so ganz einfach. Und zuerst mal war ich beschämt und dann, ich glaube, dann kam auch die depressive Zeit so. dieses sich angucken und so, das hat mich erstmal ziemlich runtergezogen. Aber als ich kapiert habe, dass ich jetzt einfach überlastet bin, dass das alles zusammenkommt und so weiter, habe ich mir gegönnt zu sagen, so stopp, jetzt gucke ich mir das an. Und jetzt reflektiere ich und lerne die Hintergründe kennen. Und das hat mir geholfen dann.
Das hast du sicherlich nicht alleine hingekriegt.
Nein.
Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Du bist eine Frau, die auch in der Bibel sehr unterwegs ist und mit der Bibel lebt. Mhm. Umgang mit Schwierigkeiten in der Bibel. Gibt es da für dich ein Vorbild, irgendjemand, der dich da beeindruckt?
Ja, und ich habe mir auch ein paar Gedanken dazu extra für heute gemacht. Ich habe mir lange überlegt, was würde ich da dazu sagen, aber eigentlich ist es das, was mich begleitet hat in meinen Schwierigkeiten. Diese Bibelstelle habe ich euch heute mal mitgebracht und die würde ich gern mit euch erstmal angucken. Nämlich, ich schlage mal kurz auf.
Genau, du liest einfach mal aus deiner Bibel vor. Wir beamen es jetzt noch nicht an, vielleicht später noch, aber...
ist wieder weg.
Wir bleiben erstmal für die Leute sichtbar hier.
Ja,
genau.
Gut. Es gibt einen Mann in der Bibel, der war mir da ganz nah, obwohl ich eigentlich eher ein Neutestamentler bin und mehr so das liebe, war es ein Mann aus dem Alten Testament, der mir wirklich sehr nah gekommen ist. In der Zeit, weil ich das Gefühl hatte, so wie du vorher sagst, der hat auch was durchgemacht. Ich steige jetzt einfach mal steil in den Text ein. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauß nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Elia in der Krise seines Lebens, mittendrin. Elia, der eine Todessehnsucht hat, er hat genug. Er geht in die Wüste nicht, um sich zu erholen, da ist kein Swimmingpool und kein Hotel, sondern da ist nur noch ein Ginsterstrauch. Unter dem lässt er sich nieder und sagt, nimm mein Leben. Elia mit Suizidgedanken. Was war passiert? Ich lese mal ein paar Verse weiter vorne. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte. Und wie er alle Baals Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen mich auch töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Eine Frau. Elia hatte Schwierigkeiten mit einer Frau. Für die Männer hier im Saal eine Frau mit Rachegedanken ist nicht lustig. Aber ich habe so gedacht, Elia, eine Frau, Mann. Man könnte jetzt meinen, für die, die ihn nicht kennen, das ist so ein Weichei. Was soll das? Aber Elia ist kein Weichei. Elia ist einer, ist der große Prophet im Alten Testament und er ist einer der mutigsten Männer und der tapfersten Männer, die ich so im Alten Testament gefunden habe. Er ist zu einer Zeit Prophet, wo Ahab König ist. Ahab ist kein feiner Zeitgenosse. In der Bibel steht, er ist schlimmer wie alle vor ihm. Schlimmer. Und nicht nur, dass er schlimmer ist, er heiratet auch noch Isabel, eine Frau aus einem anderen Land, die ihre eigenen Götter im Gepäck hatte. Baal und Aschera bringt sie mit und mit ihnen jede Menge Priester dieser Götter. Und das Volk schwankt so hin und her. Das kann sich nur nicht entscheiden, gibt Gott nicht ganz auf, aber Baal ist auch ganz geschickt und Aschera kann man auch noch ein bisschen opfern, dann ist man abgesichert. Ein bisschen von allem. Und Elia guckt sich das an und kriegt von Gott den Auftrag, diesem nicht ganz feinen König zu sagen, stopp. Da fängt es bei mir schon an, ihn zu bewundern. Geh mal zu so einem Zeitgenossen. Also damals waren Menschenrechte noch kein Thema. Geh mal dahin und sag dem, pass auf, du machst was falsch. Aber nicht nur das, Elia geht dorthin und sagt ihm, so Freund, bis du das jetzt verstanden hast, dass du hier was falsch machst, wird es hier nimmer regnen. Und das in einem Wüstenland, das ist das Todesurteil quasi. Da ist das echt vorprogrammiert, dass er richtig Gegenwind kriegt. Und Elia geht dann und versteckt sich bei einer Witwe. Nicht bei irgendeinem König im anderen Land oder so, wo er Schutz hat. Nein, er versteckt sich bei einer einfachen Frau im Land. Der König hat ihn suchen lassen, in allen Ländern der Umgebung auch. Er ist dort auch nicht ganz untätig. Er hat versprochen, dass das Brot nicht ausgeht in dem Land, obwohl Hungersnot ist. Und er erweckt ihren Sohn vom Tod wieder auf. Also er ist kein Leisetreter, er ist keiner, der nichts zu tun hat. Und dann geht er nach, ich meine, 2 oder 3 Jahren wieder zurück und geht in Konfrontation mit diesem König. Er fordert die Priester heraus. Ich meine, es sind 450 Baalspriester und 400 Priester von der Aschera und sagt so, lasst uns mal einen Wettkampf machen, welcher Gott ist denn nun der, der hört. Und dann kommt es zu diesem großen Showdown und sie bauen 2 Altäre, die Priester tanzen den ganzen Tag und er allein spricht ein Gebet und Gott schickt Feuer vom Himmel. Und dann, weil der Tag noch nicht voll genug war, bringt er all die Propheten um, was den Zorn von Isabel auf ihn zieht. Also diese eine Frau war wahrscheinlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und wisst ihr, so ist das mit unseren Schwierigkeiten. Die sind so schleichend und dann kommt manchmal nur ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ein so ein kleines Ding, wo man denkt, ach, jetzt wäge dem. Mir ging das so, als meine Kinder so nach der Scheidung wieder auf der Reihe waren. Da dachten alle, ja, jetzt ist es ja gut, was hat sie denn jetzt? Aber da war einfach alles zu viel gewesen und dann kommt eine Kleinigkeit und du fällst in eine Depression. Eine Kleinigkeit. Elia gibt auf. Er will sterben. Er ist einfach nur noch müde. Kennt ihr das, dass ihr aufgeben wollt? Ich kannte das in der Zeit. Und manchmal habe ich gesagt, ja, ich kann jetzt nimmer. Ich will auch nimmer. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass Gott lächelt und sagt, gut, wenn du mir mal eine Weile aus die Füße gehst und ich machen kann. Elia läuft in die Wüste. Und dann legt er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Er gibt auf, er resigniert. Aber wisst ihr was, wenn wir aufgeben, gibt Gott noch lange nicht auf. Das ist meistens sein Startschuss. Und er greift ein. Doch plötzlich berührt ihn ein Engel und sagt zu ihm, steh auf und iss. So das ganz Normale, das Alltägliche. Der Engel versorgt ihn. Aber nicht mit Champagner und Kaviar, sondern mit dem Nötigsten. Er versorgt ihn erstmal mit dem Lebensnotwendigsten. Und wenn ihr in Schwierigkeiten steckt, in richtigen Schwierigkeiten, in einer tiefen Krise, dann werdet ihr merken, dass dieses Lebensnotwendigste, der eine Mensch, der für dich ist, dass das wichtig ist, dass das wirklich Halt gibt. Steh auf und iss. Er blickt um sich und sah ein Stück auf heißem Stein gebackenen Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Er aß und trank und dann legt er sich wieder hin und schläft weiter. Es geht nicht so einfach. Man hüpft nicht nach einer Scheibe Brot und Wasser wieder aus den Schwierigkeiten raus. Nach einer Weile kommt der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührt ihn und sagt, steh auf und iss. Denn vor dir liegt eine lange Reise. Schwierigkeiten brauchen meistens Zeit. Vor dir liegt eine lange Reise. Und es ist ein Weg, den man gehen muss. Da kam der Engel des Herrn. Das war ich schon. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft. Das, was Gott uns gibt, gibt uns genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern, durch die Wüste. 40 Tage und Nächte durch die Wüste. Ich liebe diese Geschichte von der Stillung des Sturms im Neuen Testament. Da sind sie nämlich nach dem Chaos gleich an Land. Aber bei Elia ist das nicht so. Und bei manchen Schwierigkeiten ist das nicht so. Wir denken immer, wir finden Abkürzungen. Aber nee, es geht 40 Tage und 40 Nächte durch. Und es braucht einfach Zeit, Schritt für Schritt. 40 Tage und 40 Nächte und Wüste. Erinnert euch das an was? Israel war so unterwegs. Jesus war so unterwegs. Israel war es 40 Jahre, das hoffen wir mal nicht. Aber Jesus war 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Und er geht weiter bis zum Berg Horeb. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, Elia, was tust du hier? Gott begegnet ihm. Nach dieser Zahl 40 ist oft so eine Begegnung Gottes und so eine neue Person da. Gott begegnet ihm und fragt, was ist los, was tust du hier? Und er antwortet, Elia antwortet, ich habe dem Herrn, Gott dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit ihm gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Und Gott hört sich das an. Wenn ihr die Geschichte nachher weiterlest, werdet ihr feststellen, es stimmt gar nicht, er ist gar nicht allein übrig geblieben. 1000 haben noch ihre Knie nicht gebeugt vor Baal. Also es sind schon noch ein paar so im Hintergrund. Aber er fühlt sich allein. Gott hört sich das an und Gott berichtigt das nicht. Er fühlt sich einfach allein und er darf das bei Gott sagen. Und Gott will ihm darin begegnen. Er ist in seiner Höhle. Und dann kommt diese Geschichte, dass eben ein Sturm vorüberzieht. Das passiert in Schwierigkeiten, dass Stürme aufkommen. Es schüttelt manchmal, es geht ein Erdbeben vorüber und es geht ein Feuer vorüber. Manchmal bleibt nichts mehr da, bleibt nichts mehr übrig um einen rum. Aber Gott ist in all dem nicht, sondern er ist in diesem leisen Säuseln. Gottes Stimme ist leise. Und Elia wartet darauf, auf dieses leise Säuseln. Und dann tritt er vor die Höhle, jammert Gott nochmal vor und sagt nochmal, dass er alleine übrig geblieben ist. Und Gott geht an ihm vorüber. Und Gott ist so herrlich und so mächtig, dass Elia sich den Mantel vors Gesicht hält, weil er sich gar nicht traut, es wirklich anzugehen. Aber wenn Gott an uns vorübergeht, dann passiert was. Dann passiert Heilung. Dann passiert eine Veränderung. Und dann geht er zurück. Gott gibt ihm den Auftrag, bestätigt seine Berufung, geht zurück, salbe diesen König und salbe Elisa als seinen Nachfolger. Er gibt Nach der Berührung und nach der Bewegung bestätigt Gott die Berufung, die auf Elias Leben lag. Und er hat die Kraft, all das zu tun. Und geht zurück und tut seinen Dienst. Und landet letztendlich bei Gott.
Vielen Dank. Die Stelle finde ich so interessant, wo es heißt, da war erst ein Erdbeben und das Feuer und der Sturm und so. Und dann heißt es immer, und Gott war nicht da drin.
War nicht drin. Nee.
Genau. Das Interessante ist ja, dass der Elia vorher am Karmel, die Geschichte, die du auch erzählt hattest, dass er ihn da im Feuer ja erlebt hat. Und er hat irgendwie erwartet, Gott funktioniert so, wie er vorher auch funktioniert hat. Und das ist ja vielleicht auch ein Teil der Krise, dass gerade dann, wenn wir in Schwierigkeiten sind, irgendwie Gott nicht mehr so funktioniert, wie wir denken, dass er eigentlich bisher funktioniert hat oder dass er funktionieren müsste. Und plötzlich erschrecken wir und denken, was ist jetzt los? Das hat 30 Jahre lang, war das so. Jetzt ist Gott plötzlich nicht mehr so da, wie ich ihn kenne, wie ich ihn bisher erlebt habe. Und der Elia muss dann lernen, dass Gott ihm auf eine ganz andere Art und Weise begegnet. Aber ich glaube, er wäre nicht offen gewesen für diese Begegnung, wenn das vorher nicht passiert wäre.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich das, dass Gott unsere Erfahrung mit ihm ergänzt. Gott ist zu groß, dass wir ihn auf einmal begreifen. Ich glaube, er ist zu groß, dass wir ihn jemals ganz begreifen. Und er mit jeder Erfahrung, die wir mit ihm machen, und in Schwierigkeiten sind wir meistens sehr offen, Erfahrungen mit ihm zu machen und Neues über ihn zu lernen, ergänzt er unsere Sicht von ihm und verändert uns aber auch in unserem Sein.
Genau. Und zweimal in der Geschichte, das hast du jetzt nicht vorgelesen, als er Gott so das so vorklagt, so sich beschwert, warum er jetzt in diesen Schwierigkeiten drinsteckt, da sagt er zweimal, ich bin auch nicht besser als meine Väter, ja. Jetzt will ich nur noch sterben. Und das ist was ich ziemlich gut kenne, dieses besser sein möchten.
Ja.
Das war offensichtlich irgendwie auch so ein Lebensmuster beim Elia. Ich will es besser machen, ich bin der Beste, ich bin der Heiligste, der Perfekteste, der Größte, Prophet, was auch immer. Und dann kracht es zusammen, weil das trägt nicht auf Dauer. Ja? Und dieses Vergleichen und dieser Antreiber, der ihn da auch vielleicht auch motiviert hat, immer besser zu sein, das kracht plötzlich zusammen. Und er hat aber immer noch diesen inneren Anspruch an sich, ich müsste eigentlich besser sein. Und es löst sich dann aber auf in dieser Krise, löst sich auf in dieser Schwierigkeit. Vielleicht kommt es ja darauf an, in einer Schwierigkeit oder in einer Krise, diese Muster auch zu erkennen, die einen da so heimlich steuern und antreiben und einen oft auch in die Krise erst reinführen.
Ja. Unsere größte Begabung oder unsere größten Vorteile sind immer auch unsere Chancen für unsere größten Schwierigkeiten. Das stimmt allerdings. Und das damit sich zu auseinanderzusetzen und zu versöhnen.
Das machen wir es noch ein bisschen praktisch.
Ja.
Umgang mit Schwierigkeiten, was sind so Schritte, die wir ganz praktisch gehen können, auf was kommt es deiner Meinung nach drauf an, wenn wir in einer Schwierigkeit stecken, in einer Krise, wie verhalte ich mich dann? Was wäre wichtig?
Also ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist das Ganze als Schwierigkeit zu erkennen und zuzulassen, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich Schwierigkeiten habe. Manche können das gar nicht. Das ist so das Erste. Ist es in Ordnung zu sagen, okay, ich stecke jetzt in einer Krise, wie viel ist anderer Anteil, wie viel ist mein Anteil daran? Als Kind hatte ich immer dieses Vorbild Johnny Erickson Tada. Ich weiß nicht, so ein bisschen, manche von euch kennen die Bücher von ihr. Eine Frau, die gelähmt war und ein super Leben geführt hat, nachher querschnittsgelähmt von der Schulter abwärts, und Bücher geschrieben habe und eine Wahnsinnsevangelistin ist. Und ich habe immer gedacht, boah, so jemand Tolles, gell? Und dann hat mal ein Jugendleiter von mir gesagt, ja, Martina, und die es nicht schaffen, die schreiben keine Bücher. Und dann dachte ich, stimmt, du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden, will ich mich da damit auseinandersetzen? Will ich diese Wege Schritt für Schritt zu gehen? Oder resigniere ich, gebe ich auf. Das stimmt. die dies nicht schaffen. Nicht, dass in uns die Kraft ist, dass wir alle das aus uns raus schaffen. Keiner schafft es von sich raus. Aber lasse ich es zu, dass Veränderung geschieht in der Krise, oder mache ich einfach weiter? Und der zweite Schritt ist dieses Innehalten. Raus aus dem Alltag mal. Sich mal Zeit nehmen, sich mit mir zu beschäftigen, mit meinen Dings. Wir sind sehr getrieben, vor allem wir Schwaben wissen genau alles, was zu tun ist. Manche Familien haben das Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen zum Beispiel. Da wird das nicht so gut gehen, weil uns Schwaben geht die Arbeit nicht aus, in der Regel. Bei uns zu Hause war so ein Satz, der meine Kindheit geprägt hat, erst das noch und dann kannst du. Es kam nie und dann kamst du. Es kam immer noch mal ein erst das noch, erst das noch, erst das noch. Erst war eine Modenschau, dann war eine Messe, dann war das, dann war jenes. Es war immer irgendwas, eine neue Filialeröffnung und. Es war immer noch erst das noch und dann, das dann kam nie. Raus, sich mal rausnehmen, mal Zeit nehmen. Manchmal kann man das nicht so einfach. Als ich war Mutter von 3 Kindern alleinerziehend, da ist das schwierig. Aber sucht euch Punkte, wo ihr für euch habt. Ist es wirklich wichtig, dass der Wäscheberg schon gebügelt ist? Oder kann ich mir morgens meine 2 Stunden auch mal für mich nehmen? Einmal in der Woche. Ist der Termin mit mir und mit Gott genauso wichtig wie mein Bügelwäsch, mein Garten, mein was weiß ich was? Ist es mal möglich, ein Wochenende rauszugehen, irgendwo hinzugehen, wo es mir gut tut? Wenn nicht, kann es sein, uns holt eine Krankheit ein und wir werden eingecheckt für eine Weile in ein Krankenhaus oder sonst irgendwo hin. Und dann müssen wir. Bei manchen Schwierigkeiten fragt das Leben gar nicht, ob wir das jetzt können oder nicht. Ja, und dann braucht es manchmal Hilfe. Manchmal jemand, der meinen blinden Fleck andeuten darf. Das kann eine gute Freundin sein, aber das kann auch wirklich sein, dass ich mich aufmache und Seelsorge in Anspruch nehme. Bei uns in der Gemeinde ist es so, bei uns gibt es kostenlose Seelsorge in unserer Endlich-Leben-Gruppe. Wir haben einige ausgebildete Seelsorger, die das anbieten, die dann auch ein bisschen was kosten, aber die kostenlose Seelsorge ist in der Endlich-Leben-Gruppe und ich bin echt jedes Mal erstaunt. Ich habe jetzt die 4. Gruppe, es ist jetzt gerade am Laufen, wo ich mitarbeite, wie schnell man eine Einheit hat und eine Beziehung untereinander, wenn man sich nicht über seine Stärken misst, sondern sich in seine Schwierigkeiten begegnet und jeder sein darf und jeder mit seinem Problem kommt, wie schnell man da eins wird und sich versteht. Viel schneller wie über die Begabung oder sonst irgend sowas. Das ist eher das, was trennt. Und sich dann eben Zeit nehmen, auch mal für sich selber, da wo es wichtig ist für mich, zu sagen, ich gönne mir die Stunde, mal ein Gespräch in Anspruch zu nehmen.
Und gerade das auch sich mal bei einem anderen auszusprechen oder auch in der Gruppe zu öffnen, Endlich Leben hast angesprochen, das kostet auf der einen Seite natürlich irgendwie das, dass man so diese Schambarriere vielleicht auch mal überspringt, wo man denkt, ich kann niemanden da reingucken lassen. Mhm. Wenn die das erfährt, wenn der das mitkriegt, wie es mir eigentlich geht, was denkt der, die, was weiß ich dann über mich? Das mal zu überspringen, das kann so befreiend sein, ich weiß es aus meinem Leben auch. Da kann sich was lösen. Da kann eine neue Freiheit auch entstehen, dass man plötzlich merkt, man kann ja drüber sprechen und der andere oder die andere, die nehmen mich trotzdem an und verurteilen mich nicht, so wie du es vorhin auch gesagt hast, diese Annahme.
Das ist vielleicht interessant. Also wir in der Gemeinde haben ganz wenig Leute aus unserer eigenen Gemeinde in der Endlich-Leben-Gruppe, aber aus den Gemeinden drumherum. Mhm. Ganz viele, die dann sagen, ich muss nicht unbedingt die Leute treffen, die ich morgen beim Metzger sehe, sondern ich fahre lieber 10, 15, 20 Kilometer und weiß, das ist jemand, das sind Leute, die treffe ich nicht jeden Sonntag im Gottesdienst. Vielleicht ist das der Schutz, bei uns, dass wir viel, wir haben immer vielleicht ein oder zwei aus unserer Gemeinde und der Rest ist von außen. Und dann ist das echt eine gute Sache. Das öffnet sich wirklich jedes Mal erstaunlich schnell. Ja.
Ich würde mich jetzt gerne noch viel länger mit dir unterhalten, Martina. Das ist echt ein spannendes Thema. Ich habe so ein bisschen die Uhr im Blick. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen, weil wir gleich Abendmahl miteinander feiern werden. Ich habe bei dem Elia gibt es noch diese Stelle, wo Gott sagt, tritt heraus und stell dich vor mich.
Ja.
Und das ist auch so eine, für mich so ein Schlüsselvers, dass ich wieder neu lerne, oder ja, mich vor Gott zu stellen und auch meinen Stand einzunehmen vor Gott. Weil oft, also mir geht es so in Schwierigkeiten, ich werde innerlich immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und meine innere Sicht ist, und Gott sieht mich auch so klein. Und ich bin eigentlich vor Gott auch nichts mehr wert. Ich bin vor mir nichts mehr wert, ich bin vielleicht für andere nichts mehr wert. Und Gott macht mich auch klein. Das ist so meine innere Angst, dass Gott mich auch abwertet, wenn es mir dreckig geht, wenn ich was falsch mache. Und der Elia, der darf ja erleben, dass Gott ihn eben nicht klein macht, sondern dass Gott sagt, hey, stell dich vor mich, steh hin, nimm deinen Stand wieder ein, nimm deine Berufung wieder ein. Und das ist unglaublich befreiend, zu erleben, dass Gott mich nicht auch noch niedermacht, sondern dass er sagt, hey, ich heb dich hoch.
Das ist vielleicht der wichtigste Schlüssel in dem Ganzen, dass wir uns Zeit nehmen mit Gott und mit uns, mit dem Wort. Gott spricht in unser Leben. Und er sieht uns meistens anders wie wir. Unsere Identität ist geprägt von dem, was unsere Eltern über uns gesagt haben, unsere Lehrer über uns gesagt haben. Bei mir war das nicht immer so ganz das Nette. Mit dem, was andere über uns denken. Aber wir müssen anhand von dem Wort Gottes unsere Identität neu ausrichten lassen. Und das ist wirklich das Schlüsseltragende. Gott spricht nie klein von uns, gar nie. Und diese Worte Gottes, die verändern unser Leben so und unseren Stand so. Und das ist ganz anders, einer Schwierigkeit zu begegnen in einem neuen Stand, in diesem Stand von Gott her, in dieser Identität von Gott her, wie in unserem Minderwert. Wir schaffen die Schwierigkeiten einfach wesentlich leichter, wenn wir wissen, wer wir sind. Ich habe dieses Schlüsselerlebnis über diese Identität mit einem jungen Erwachsenen mittlerweile aus unserer Gemeinde gemacht. Das ist wirklich ein begabter junger Mann, 1,90 groß. Aber er hat so seine Macken. Pünktlichkeit ist nicht sein Ding. Und überhaupt, und der kann dir mit seinem Geplapper die ganze Sitzung schmeißen. Und eines Tages habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ey, du gehst mir so auf den Senkel heute. Und er grinst mich an von seiner 1,90 runter und sagt, ja Martina, ich weiß, aber Gott liebt mich trotzdem. Und erst dachte ich, boah, ich hole aus und hau dir gegen Schienbein. Und dann dachte ich, boah, das will ich auch. Dieses mittendrin, wenn dich jemand voll angeht, zu sagen, ja, ich störe dich gerade, ich weiß, aber Gott liebt mich trotzdem.
Ja, ich werde gleich noch ein paar Sätze zum Abendmahl sagen. Ich möchte mich bei dir noch ganz herzlich bedanken.
Bitte sehr gerne.
Ich habe phänomenalerweise das Geschenk für dich in mein Büro vergessen.
Macht gar nichts.
Das kriegst du nachher noch in die Hand gedrückt. Es war total wertvoll, mich mit dir zu unterhalten. Ich habe wieder viel gelernt und ich freue mich einfach, dich zu kennen. Und vielleicht, nein, nicht vielleicht, ganz sicher, war das eine oder andere, was du gesagt hast, für unsere Gäste und Freunde hier in der Gemeinde hilfreich. Und vielleicht ist ein Punkt dabei für dich, wo du sagst, an dem Punkt gehe ich weiter, da mache ich den nächsten Schritt. Dann glaube ich, hat sich unser Talk echt gelohnt heute Morgen. Also vielen Dank, Martina.